Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200 Kilo Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Q&A-Folge hier auf diesem MTMT-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Wir hatten vergangenes Wochenende, Andi muss noch kurz essen. Vergangenes Wochenende hatten wir wieder Seminar hier bei uns. Und an der Stelle Shoutout an Löwenanteil. Code MTMT spart ihr immer 10% auf alles von Löwenanteil. Und auch an ESN, weil unsere Partner haben, oder die liefern immer, wenn wir Seminar haben, und sponsern auch unsere Seminare. Also es gab Mittagessen von Löwenanteil, es gab Snacks von ESN, also danke dafür. Shoutout natürlich auch an die Seminargruppe. Es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht.
So much love.
So viel Liebe. Es war toll. Zu den Seminaren vielleicht noch ganz kurz. Wir haben einen Termin festgelegt für nächstes Jahr. Ende März bereits für unser nächstes Seminar. Und es sieht danach aus, als würden wir deutlich weniger Seminare machen nächstes Jahr. Das heißt, wenn ihr dabei sein wollt bei...
Entschuldigung, darf ich kurz mal was fragen? Ende März, also wie unkonkret kann es sein?
Ja, Mai halt. Ich kann mir sowas doch nicht auswendig merken.
Dann schau halt nach.
28. 29. März.
Das letzte
Märzwochenende. Wir werden voraussichtlich deutlich weniger Praxisseminare machen nächstes Jahr. Das heißt, first come, first serve. Wenn ihr dabei sein wollt, dann meldet euch an. Es macht sowieso Sinn, sich früh anzumelden, weil dann kriegt ihr den Early Bird Preis. Und ja, es wird insgesamt einfach wenig Plätze geben. Wir freuen uns auf euch, Leute.
Aber werden wir dann trotzdem noch auch andere Seminare machen, also irgendwo anders und so?
Das weiß ich noch nicht.
Man weiß es noch nicht, gell? Also, wir wissen es wirklich nicht. Das ist keine künstliche Verknappung, sondern es ist wirklich faktisch so.
Es ist echte Verknappung. Quasi. Und Krafttraining weitergedacht 2.0 ist das Seminar, was wir nächstes Wochenende hier nochmal halten bei uns. Das ist jetzt schon passiert, wenn die Folge draußen ist.
Das passiert gerade, wenn die Folge rauskommt. Das
passiert jetzt in diesem Moment. Richtig. Hey, woher weißt du sowas? Hast du jetzt das Zeitreisen-Game langsam durchschaut, oder was? Du bist ja krass.
Ich habe jetzt in Mathe aufgepasst.
Kannst du ja Basti ein bisschen was beibringen vielleicht. und genau dieses Seminar werden wir eben am 28. 29. März nochmal hier in München veranstalten, inklusive der legendären Abendveranstaltung, inklusive Mystery Lounge. Diesmal gab es keine Geistergeschichten in der Mystery Lounge, aber ich hatte trotzdem eine sehr gute Zeit da drin. Mhm. Ich war da mal so ein, zwei Stunden war ich da drin.
Abgetaucht.
Ja.
Ja.
Das war gut. Mhm. Ja. Ach so, und Code MTMT gilt natürlich auch für ESN-Leute. Aber das wisst ihr ja eh. Danke für euren Support. Wie immer. Wir wissen das sehr zu schätzen.
Mhm. Schmeckt ganz schön geil. Muss ich vielleicht kurz erzählen. Ich habe hier 3 Löffel von diesem Reispudding. Natürlich, logischerweise mit heißem Wasser zum Quellen gebracht. Dann habe ich mir von unserem ESN-Kollegen, ich glaube Leon Ancona oder wie? Ancona, glaube ich, heißt der. Also dieser armwrestlende Bodybuilder mit sehr schönen Dauerwelle, glaube ich.
Leonidas, meinst du?
Leonidas? Aber auf der Packung steht Leon, ist es dann nicht der gleiche? Welcher? Also ein Cereal-Mix, ist ja auch egal. Also von irgendeinem Dude halt, habe ich mir so einen Cereal-Mix da reingehauen. Ach, es ist nicht das Gleiche. Es ist schon der Leon.
Ist doch Lion-Cereal. Der Geschmack ist doch wie das...
Ha, Leute, seht ihr mal. Wenn man nicht sehen kann, dann sollte man seine Brille aufsetzen zum Lesen.
Oh boy. Das ist doch das Müsli von dem Leonidas.
Habe ich gedacht. Würde aber auch passen, oder nicht?
Vielleicht ist es auch so. Vielleicht habe ich auch Unrecht. Aber ich glaube eher nicht.
Ich habe nicht Lion darauf
gelesen. Aber die haben halt nicht, also Leon. Der Geschmack heißt ja nicht Lion Cereal, weil das ist ja.
Darf man nicht?
Darf man nicht machen. Deswegen haben sie es, glaube ich, leicht abgeändert, aber es schmeckt danach. Also, und wie schmeckt's?
Nee, jetzt schmeckt's natürlich gut, weil.
Gib mal einen Probierlöffel, bitte.
Also. Diesen Brei halt und dann noch mit diesem Müsli-Mix vom Leon. Und das habe ich noch verfeinert mit einem Joghurt-Mango-Joghurt.
Lecker.
Shoutout. Wer bringt dir immer mit?
Der Thomas.
Thomas, genau. Der Thomas. Danke, Thomas, dafür. Der hat nämlich eigene Ziegen. Also er selber dann doch wieder nicht, oder? So ist die Geschichte eigentlich.
Ich glaube, es sind nicht seine
Ziegen. Ist auch egal. Jedenfalls kriegen wir immer so köstlichen Ziegenjoghurt aus Landshut. Oder? Landshut Area. Und den habe ich oben drauf. Boah, Leute. Dann habe ich so eine Süße, eine Säure. Dann aber auch so was Rundes, Fettes. Eben von diesem Cereal Flavor, der eher so pumpig ist und so. Also es ist eine perfekte Kombination.
Sehr lecker, ja.
Mhm.
Echt sehr gut. Jetzt, wo es wieder kalt ist, habe ich hier meinen heißen Green Tea Honey Shake stehen. Leute, absoluter Hack. Green Tea Honey, so ein Drittel vom Shaker voll machen, ein Scoop rein, richtig geil aufshaken und dann auffüllen mit heißem Wasser. Dann hat man so einen warmen Proteintee. Beste für die kalte Jahreszeit. Thank me later. Green Tea Honey Isoclear ist der Geschmack. Der funktioniert sehr, sehr gut auch warm.
Mhm.
So, und jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Deswegen gehen wir rein, oder? Du musst ja eh noch essen. Aber die erste Frage geht sowieso an mich. Also von daher kein Problem. Wir fangen heute mal unten an, weil wir ganz crazy drauf sind.
Wo fangen wir an?
Unten mit den Fragen.
Unten? Mhm. Hä? Okay, ja. Du wirst schon wissen.
Servus, ihr zwei. Explizit Quiz.
Ja.
Was waren bisher eure besten Kreationen mit Laugama? Ich habe in letzter Zeit eine simple Kombi aus Laugenbrötchen, süßem Hausmachersenf, einem Omelett mit Paprika und Laugama häufig in mein Frühstück eingebunden. Kann ich sehr empfehlen. Liebe Grüße, Erik.
Sorry, Erik. Wann frühstückst du denn? Also, das hört sich ja schon sehr
geht's?
Also, das hört sich für mich eher so an, als würde so 10.30 Uhr, 11 Uhr irgendwie dann Frühstück sein, oder?
Ja, es gibt ja auch manche Leute, die so eine richtige Mahlzeit morgens essen. Machst du ja auch gerade, aber es ist ja eher schon Vormittag.
Das ist ja auch süß. Schon anders.
Ja, ich meine, wenn man so in seinen Tag startet, dann kann ja nichts mehr schiefgehen, oder? Mit Lauge und Laugama. Also Boah. Das ist generell so das Ding, so Ei, Lauge und Laugama. Das ist halt einfach eine Kombo. So, ich habe gestern auch wieder Laugenstangen halt, Butter, Spiegelei drauf, Laugama. Das ist einfach geil. Und sonst, was sind meine besten Kreationen? Ich meine, das passt natürlich immer sehr gut zum Beispiel zu so einem, in so einen chinesischen Gurkensalat rein. Also so Reisessig, Sojasauce, bisschen Sesamöl, Knoblauch, Gurken, Laugama drauf. Mhm. Supergeil.
Köstlich.
Kann man auch mit ein bisschen Erdnussbutter zum Beispiel pimpen. Kommt auch gut. Und ansonsten würde ich halt sagen, also eigentlich muss man es ja, oder kann man es ja überall drauf machen. Zum Beispiel auch auf jegliches Löwenanteil. Der Thilo hat mir auch eine geile Bowl gemacht. Shoutout Thilo hat dafür gesorgt, dass ich was esse am Seminar. Da gab es Chili mit noch mehr Chilis, Schmand, Laugama und Koriander. Das war eine sehr, sehr köstliche Bowl und hat das Ganze nochmal deutlich aufgewertet, würde ich sagen. Sehr lecker. Sonst, ja, halt jegliche Eierspeise ist eigentlich immer der beste Fit, finde ich. Und auch extrem gut ist, einfach eine Laugama-Mayo sich zu machen und halt alles reindippen, was man will. Also gerade halt irgendwie ein Grilled Cheese oder diese Laugama-Mayo einfach auf ein geiles Sandwich drauf machen. Das ist halt auch Killer.
Ja, das ist schon sehr, sehr gut. Ich mag das auch definitiv so mehr als es pur zu essen, aber ich muss auch aufpassen, was ich hier auf diesem Podcast sage über Laugama, oder?
Du kannst natürlich auch pur essen. Du hast ein bisschen, ja, jetzt ja,
nee. Was habe ich?
Hier, hast noch ein bisschen Reispudding an der Lippe hängen.
Zeugs.
Ja, immer noch. Jetzt hat er's. Also ja, wichtige Einstiegsfrage. Hast du noch irgendwas zu ergänzen? Irgendwelche Laugama-Kreationen?
Naja, genau das, was du am Ende gesagt hast. Also die Mischung mit Mayonnaise ist so gewinnbringend für mich.
Das ist eh mit allen Sachen, die so ein bisschen Schärfe haben. Also ja. Sriracha-Mayo, geil. Oder auch Harissa-Mayo. Also mit Harissa-Paste aus der Tube. Auch ultra geil. Immer eine gute Basis für ein Sandwich. Sandwich sowieso eins der besten Essen überhaupt. Ich glaube, ich mache mir heute Abend mache ich mir ein geiles Sandwich. Ja. Okay, nächste Frage. Hi Coach Quiz und Andi. Ed Andi, warum macht Tanzen beim Training so viel Spaß? Wann kamst du zum Tanzen während den Pausen? Und zu welchem Genre / Track tanzt du gerne?
Also immer zu echtem Rap, weil gute Musik ist halt, ist gleich echter Rap. So? Versteht ihr, was ich meine? Du schon mittlerweile, gell? Alle hier im Team auch. Am Anfang, glaube ich.
Die meisten.
Am Anfang hat man es nicht verstanden wahrscheinlich.
Praktikanten und so,
die
neue sind immer noch verwirrt, wenn wenn du sagst, echter Rap.
Naja, ich meine, wieso sollte man nicht tanzen? Also das ist einfach ein normaler Auswuchs des menschlichen Körpers, dass wenn Musik kommt, dass man sich dazu bewegt. Würde ich jetzt mal behaupten wollen.
Ja, deswegen ist ja auch ohne Tanzen Musik so wichtig für Training, weil man sich halt dazu bewegt.
Genau. Und ich finde einfach, im Tanzen kann man halt so viel Spannung abschütteln oder auch Spannung aufbauen, je nachdem. Also ja, Tanzen ist einfach schön. Wir tanzen alle viel zu wenig. Im Tanzen ergeben sich ja auch so viele schöne Situationen. Durch Tanzen animiert man Leute, durch Tanzen kreiert man eine Stimmung, die ein großes Feld für Glückseligkeit eröffnet. Und ich meine, das wissen wir auch alle, und da könnte man natürlich auch einen eigenen Podcast darüber führen. Tanzen ist ja einfach ein Ausdruck von Persönlichkeit und Individualität. Und im Tanzen siehst du natürlich einfach genauso, wie ich früher ja auch Leute durch ihren Laufstil diagnostiziert hatte. Beim Tanzen siehst du ja auch so viel, wer was kann und was nicht, beziehungsweise sich nicht zugesteht.
Ich wollte gerade sagen, wer sich was traut und was nicht.
Genau, das auf jeden Fall. Das wäre jetzt das Nächste gewesen. Das ist so, wer hat einen Stock im Arsch, aka ist irgendwie so verkniffen und sonst irgendwas. Also so, Tanzen ist schon sowas, was man sich trauen muss, wenn man halt sich trauen muss. Denk mal drüber nach.
Frage war noch gar nicht vorbei. Ich selbst packe auch beim Laufen bzw. in den Gehpausen ab und zu ein paar Moves aus. Big love und ein großes Brezen. Danke für euren Podcast, unsere Inhalte und euch. Ihr tut mir und sicher vielen anderen jeden Tag gut. Liebe Grüße, Chris. Danke, Chris, hast du schön gesagt, schön geschrieben.
Also Tanzen ist einfach gut. Ich habe heute früh zum Beispiel beim Frühstücken, meine große Tochter war schon weg, die ist schon in die Schule gegangen, meine kleine Tochter ist im Kindergarten, das heißt, die chillt immer in der Früh noch und steht auch später auf und so weiter. Und dann habe ich aber ein bisschen getanzt und habe halt meine Frau und meine Tochter angetanzt und die waren jetzt gar nicht vorbereitet. So, dass ich in der Früh in meiner Überenergie, die waren beide noch so, was will der Typ und so weiter. Und dann habe ich aber nicht locker gelassen, dann habe ich sie so angetanzt, bis sie halt beide irgendwie gute Laune hatten.
Tanzen schon auch verrückt, gell? Also auch so Kinder, die fangen ja auch einfach von ganz alleine an zu tanzen, wenn sie Musik hören und so. Also was ist das eigentlich? Wo ist das verankert in unserer DNA?
Es geht um Vibration. Es geht um Energie, die ich animiert und durch deinen Körper strömen kann, wenn es zulässt. Und dann ist die unweigerliche Ableitung davon, dass du irgendwo hin musst mit dieser Vibration, mit dieser Energie. Ist so.
Also müssen wir alle mehr tanzen. Vor allem im Training.
Ja, es ist ja auch Rhythmisierung und so weiter. Es sind ja einfach so viele Dinge, die einfach so schön sind und so positiv sind, wenn man tanzt.
Ich freue mich ja auch immer so, wenn ich so Leute sehe, die halt auf der Straße halt einfach irgendwie Musik hören und an der Ampel stehen und halt einfach nur so ein bisschen zur Musik viben oder so beim Fahrradfahren oder so. Das finde ich immer schön.
Ja, und dann könntest du dir Gedanken darüber machen, warum es gesellschaftlich dann so limitiert wurde, dass man es nicht darf. Also bestes Beispiel.
Ja, wer macht es schon? Also
ja, aber niemand.
Die meisten werden die paar Leute komisch anschauen dafür, dass sie
absolut
irgendwo im öffentlichen Raum stehen, einfach nur sich so ein bisschen bewegen.
Zum Beispiel zum echten Rap. Bei uns beim Essenstisch, wir hören immer Musik, also egal, es läuft halt immer Musik bei uns. Also natürlich unterschiedliche Musik, je nach, wie sagt man da? Zeit am Tag, Gelegenheit, das wollte ich sagen. Und wenn halt ein geiler Sound läuft, dann wird man halt. Und ich kann mich ganz klar erinnern, dass so in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin und ein Kind war, da durfte ich nicht viben am Tisch beim Essen, oder? Da muss man ja manierlich irgendwie
das war stillsitzen.
Streng und still sitzen und so weiter. So der ganze Nazi-Blödsinn und so.
Still sitzen und den Teller aufessen.
Ja, das ist ganz schlimm, ganz schlimm. So, bei uns wird nur gevibed. Außerdem ist es auch so wichtig zu tanzen, weil einfach so alte Hüften, wie ich sie zum Beispiel habe, einfach geschmeidig werden, gerade in der Früh. Ja, wenn sie lange nicht bewegt wurden und so weiter, dann tanzt du so ein bisschen durch die Küche am schon allein, wenn du dich auch auf dem Stuhl so ein bisschen bewegst. So. Es ist einfach nur gut.
Tanzen geil.
Es ist ja auch so, jetzt muss ich noch mal kurz zurückgehen in der Vergangenheit. Ich habe ja schon oft die Geschichte erzählt, als ich den Quiso das erste Mal gesehen habe, erlebt habe und so weiter. Das war ja bei dem eben prestigeträchtigen 3-gegen-3 Turnier an der Pinakothek hier in München. Und da habe ich mir schon gedacht,
RIP Pina Turnier, by the way, an der Stelle.
Ja. Da habe ich mir schon gedacht, so, okay, ja, den lade ich mal ein und so weiter. Und dann kann ich mich noch erinnern, dann waren wir das erste Mal auch irgendwie unterwegs beim Essen und danach auch noch im Club. Und dann habe ich auch noch gesehen, dass er auch noch tanzen kann. Und dann wusste ich schon, okay, ja, it's a match. Ja, ist so. Es war genau so.
Ja, geil.
Ja, das weißt du ja auch. So.
Ja, also das höre ich jetzt so zum ersten Mal,
das dass, ich
so, das, ja, dass die, das Kriterium war.
Die Geschichte habe ich nicht erzählt, aber du weißt ja, was ich meine. Du weißt ja, wie Musik fühlen, wie oft ich darüber spreche und so weiter. Und es gibt das halt Menschen, die können Musik fühlen. Und ich glaube, dass alle Menschen Musik fühlen können, wenn sie sich keine Limitierungen, aber jetzt another story und so weiter, auferlegen würden. Weil wir legen uns Limitierungen selber auf, weil wir eben halt so sozialisiert wurden, whatsoever. Aber Musik ist ja, oder halt die Bewegung zur Musik ist ja auch, das ist ja ein Ausdruck von Persönlichkeit und auch alles, Sexualität und es ist einfach nur gut. By the way, rest in peace, D'Angelo, gestern gestorben, eben einer der großen Musikfühler unserer Zeit. Wenn ihr ihn nicht kennt, shame on you guys, Untitled.
Die ganzen Jungen können sich jetzt mal kurz was anhören.
Hört euch das
ihr
an.
Ihr dürft sogar kurz Pause machen hier vom Podcast. So, hört euch ein paar D'Angelo-Songs an und dann könnt ihr weiterhören.
Und schaut euch mal vielleicht auch so das Video an, eben zu D'Angelo's Untitled, so heißt der Song. Dadurch ist er zum Sexsymbol geworden. Sex und Legs. So. Nicht nur, weil er so gut aussah, sondern weil er auch sich genau dementsprechend zur Musik richtig bewegt hat. Ja. Musik ist gut, Bewegung ist gut. Alles ist gut.
Eigentlich würde jetzt die Frage vom Flo kommen, aber die würde ich gerne am Ende beantworten, weil das ist eine Banger-Frage.
Ich weiß nicht, was du. Wo kommen deswegen, diese ganzen Fragen her?
Deswegen, Flo, wir skippen deine Frage und wir gehen zur Frage vom Flo.
Ich habe zwei
Flos übereinander haben Fragen gestellt.
Ich habe mich vorbereitet. Ich könnte auch was vorlesen.
Du hast nichts hast du vorbereitet. Nein, wir machen als nächstes die hier.
Aber ich habe
keine Ahnung. Weil die passt perfekt
zu der Frage von gerade.
Mach's ruhig aus. Ja. Welche Musik hört ihr gerne beim Training? Ist nämlich die nächste Frage.
Echt ein Rap halt. Also, verstehe die Frage
nicht. Schon beantwortet. Aber echter Rap beinhaltet eben potenziell jedes Genre, Leute. Also das müsst ihr verstehen.
So. Ja.
Also echter Rap in Form von New Metal bin ich ja ganz großer Verfechter zum Training.
Mhm.
Dann natürlich echter Rap in Form von Rap.
Mhm.
Oder auch in der Form von guter Popmusik.
Ja, guter Pop ist einfach so richtig geil, oder?
Ja, als ich am Montag also da war ich ja schon noch, hatte krassen Brain Fog, hatte so richtige Monday Blues nach diesem sehr intensiven Wochenende und habe das erste Mal wieder trainiert nach 2 Wochen Zwangspause. Und da musste ich Popmusik auflegen, weil ich wusste, ich brauche einfach so ein paar gute, positive Vibes für mein Training. Da hätte irgendwie so System of a Down oder sowas nicht so gut reingepasst an dem Tag.
Mhm.
Und es hat natürlich funktioniert.
Mhm.
Also es ist immer so ein bisschen tagesabhängig. Ab und zu läuft auch so Techno, also es ist wirklich querbeet, je nachdem. Früher war es eigentlich immer nur Hip-Hop. Und dann hat sich das auch, genauso wie unser Trainings-Approach und unsere Herangehensweise an Bewegung und Belastung, hat sich auch unser musikalisches Portfolio über die Zeit variabler gestaltet.
Ja.
Was ich sehr schön finde.
Ja, absolut. Also es war ja auch schon da, nur wurde es halt quasi in diesem Kontext Training wahrscheinlich nie als realisierbar wahrgenommen.
Genau, weil es musste immer hart sein,
ja,
und immer Gangster sein und so.
Ja.
Im Training, auch die Musik.
Ja.
So wie das Training auch.
Ich mag natürlich schon auch so Sachen, so viel so Red Hot Chili Peppers, Queens of the Stone Age, Foo Fighters natürlich. Also halt echt ein Rap. So.
Ja, echt ein Rap.
Ja.
Ihr könnt auf Spotify der Playlist Banger des Tages folgen. Wenn ihr es bei Spotify eingebt, dann eben der vom MTMT-Account. Die Folgen, der folgen auch schon einige. Das ist eine ganz bunt durchgewürfelte Playlist und da ist fast ausschließlich echter Rap drin. Das sind immer so Auszüge von so einzelnen Songs, die halt dann immer jeweils der Banger des Tages waren. Dann könnt ihr mal reinhören, wenn ihr Bock habt. Okay, jetzt kommen wir zur ersten Frage vom Flo, aber vom anderen Flo. Also nicht der Frage, die dann am Ende kommt, die auch vom Flo ist. Hast du das verstanden?
Nein.
Hey Podcast-Team, wie stellt ihr fest, das ist eine lange Frage, Leute, wie stellt ihr fest, ob jemand in einem Gelenk oder einer Gelenkgruppe oder einer Haltung am echten anatomischen Ende seiner Beweglichkeit ist oder ob man sich noch durch Training einen größeren Mobilitätsbereich erarbeiten kann? Beispiel, im Ellenbogen oder Knie kann man das Gelenk eben nur so weit strecken, wie es geht. Das ist offensichtlich, oder? Bei der Beugung wird es durch die weiche Kompression schon schwieriger, wie weit man das Gelenk beugen kann bzw. können sollte. Bei Hüftbeugung oder Schulter-Überkopf-Beweglichkeit wird es noch komplexer. Ich schaue mir gerade meinen Buttwink in der tiefen Kniebeuge an, weil er vielleicht ein Treiber meiner LWS-Probleme sein könnte. Wie kann ich wirklich feststellen, ob ich in der Hüftbeweglichkeit noch weiter kommen kann oder ob ich schon an dem Punkt bin, wo mein Oberschenkelknochen am Beckenknochen anstößt und einfach nichts mehr geht? Wenn ich an dem Punkt bin, wie kann ich damit umgehen? Ich habe das gelernt als harte Kompression, ist gleich Knochen auf Knochen. Daran kann man nichts ändern. Und weiche Kompression, ist gleich noch weiche Strukturen zwischen Knochen, die sich eigentlich noch weiter annähern könnten, beziehungsweise die Beweglichkeit der weichen Strukturen kann noch verbessert werden. Bussi, hab euch lieb, Flo.
Welcher Flo war das jetzt?
Der Flo Bo.
Buh.
Der Flo Bu.
Naja, wenn du da Bu bist, dann kannst du noch einiges verändern.
Der Bu hat unendliche Freiheitsgrade natürlich und kann sich auch immer transformieren. Aber
der Bu hat alle.
Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass er nicht die Möglichkeiten hat wie der echte Bu.
Ich habe kalte Zehen übrigens, merke ich gerade. Das ist nicht so gut. Wann kommen meine Hausschuhe?
Ich hoffe bald.
Ja. Au.
Ja. Deine Kuhfell-Hausschuhe.
Mhm. Schauen wir mal.
Die natürlich nicht aus Kuhfell sind, Leute, beruhigt euch.
Ja.
Interessante Frage.
Mhm.
Das Erste, was mir da einfällt, ist den Unterschied zwischen passiver und aktiver Beweglichkeit checken, also beziehungsweise checken lassen. So, du liegst auf einer Liege, ein Physiotherapeut nimmt zum Beispiel deine Beine in die Hand, bewegt die durch und schaut quasi, wo ist das Limit in der passiven Beweglichkeit und dann das Ganze abgleichen quasi mit deiner aktiven Beweglichkeit, also bei Hüftbeugung zum Beispiel. Wie weit geht das passiv, wenn du da durchgeführt wirst von extern ohne muskuläre Spannung, weil du liegst und du musst quasi jetzt keine Kompression aufbauen, weil das verändert natürlich Dinge, also muskuläre Aktivierung und so weiter. Das heißt, wenn du auf dem Rücken liegst und du wirst da durchgetestet, dann wird wahrscheinlich ein bisschen was anderes rauskommen, als wenn du auf dem Boden stehst und unter Schwerkrafteinfluss eine Kniebeuge machst, zum Beispiel. Generell, boah, ich weiß gar nicht, die Frage war so lang, ich weiß gar nicht mehr, was die Frage war. Okay, die Frage ist so, wie kann ich wirklich feststellen, ob du theoretisch noch weiterkommst? So könntest du es zum Beispiel feststellen. Weil wenn es eine große Lücke zwischen deiner passiven und aktiven Beweglichkeit gibt, dann bedeutet das ja, dass du theoretisch die Range hättest, aber aus Gründen in einem funktionellen Kontext diese Range nicht erreichst. Was dann wahrscheinlich eher Limitierungen von, also muskuläre Limitierungen sind, als wirklich eine hart knöcherner Anschlag zum Beispiel.
Und ich glaube, der Aspekt ist so wichtig, oder? Funktionell beziehungsweise spezifisch oder halt bezogen auf eine Aufgabe, oder?
Wie eine Kniebeuge, um die ging es ja auch. Also so, du guckst dir deinen Buttwink an zum Beispiel.
Genau.
Und da ist natürlich noch, also Buttwink ist da ein super Beispiel, weil da viele Sachen eine Rolle spielen. Du kannst zum Beispiel deine Startposition vielleicht verändern und dadurch eröffnest du dir mehr Range of Motion. Also Position diktiert Funktion, diktiert auch Spannung. Eins unserer wichtigsten Grundprinzipien. Und besonders bei einem Buttwink ist es eben so, es kann sein, dass bei dir in einem Squat der knöcherne Anschlag relativ früh kommt und dann musst du kompensieren mit einem Buttwink. Aber vielleicht kannst du dafür sorgen, dass dieser Anschlag später kommt, wenn du deine Startposition veränderst. Also aus welcher Position heraus machst du diese Bewegung? Heißt konkret, wenn du die Bewegung aus mehr Hüftstreckung startest, also zum Beispiel mit einer Beckenposition, die neutral ist oder vielleicht sogar in einem leichten Posterior Tilt, dann bedeutet das relativ gesehen mehr Hüftstreckung. Und wenn du so in eine Bewegung reingehst, hast du natürlich aus einer Position der Hüftstreckung mehr Raum für Hüftbeugung. Wenn du eine Bewegung schon in Hüftbeugung startest, dann hast du schneller keine weitere Hüftbeugung mehr zur Verfügung und musst kompensieren mit einem Buttwink. Das wäre eine wichtige Überlegung, weil man eben diese knöchernen Constraints, den knöchernen Anschlag eventuell verzögern bzw. verschieben kann, je nachdem, wie du dich positionierst in einer eben spezifischen Bewegungsaufgabe, wie zum Beispiel in einer Kniebeuge.
Ich würde nicht sagen kann, sondern wird.
Wird, ja, das passiert unweigerlich.
Genau. Und das ist schon spannend, weil die anderen Beispiele, die sind ja, gehen ja genau in die gleiche Richtung. Also so unabhängig von irgendwelchen spezifischen Maßnahmen, also sprich, sich zum Beispiel auch passiv testen zu lassen und so weiter, wäre das der erste Gedanke, den ich zu dieser Frage gehabt hätte oder generell zu diesem Gedanken. Und das ist ja genau das, was du gesagt hast. Und das ist auch das, was wir ja an unseren Wochenendseminaren eben von den Grundprinzipien her natürlich schulen, aber auch auf eine gewisse Art und Weise voraussetzen von den Teilnehmenden, dass man eben das Prinzip Position diktiert Funktion so ein bisschen verstanden hat. Und es ist ja wie Magic eigentlich für Leute. So, also wir hatten auch wieder jemanden dabei, der halt absolut nicht beugen konnte und Schmerzen hatte und absolute Kompression in mehreren Bewegungsabschnitten in seinem Körper gespürt hat. Und dann hast du das gemacht, was du jetzt gerade beschrieben hast, also die Ausgangsposition von diesem Menschen manipuliert und auf einmal konnte dieser Mensch Kniebeugen machen.
Ich finde auch so das Beispiel von zum Beispiel Knie, wo du so sagst, zu Recht, ja, wenn das Knie gestreckt ist, ist es halt gestreckt. So, dann geht's nicht weiter. Aber auch auf ein Knie trifft es auch zu, aber eben noch mehr zum Beispiel aufs Hüftgelenk. Um diese Streckung zu erreichen, braucht's gewisse rotatorische Bewegungen in dem Gelenk. Und wenn man das jetzt mal aufs Hüftgelenk überträgt, dann ist das ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Das heißt, wir betrachten eine Bewegung wie Hüftbeugung in der Sagittalebene und denken das so, als wenn es eine Scharnierbewegung wäre von unserem Gelenksystem. Aber Beugung kann eben nur passieren, wenn auch gleichzeitig Rotation passiert. Also Beugung, Streckung wird immer gefüttert quasi von rotatorischen Bewegungen. Und deswegen kann es auch sein, dass man Rotationsfähigkeit im Hüftgelenk verbessert und sich dann als Ableitung daraus auch deine Range of Motion in Beugung verbessert. So, weil damit eine Hüfte beugen kann, muss eben, so das ist ein Kugelgelenk, da muss diese Kugel quasi auf eine gewisse Art und Weise eben rotieren und gleiten in der Gelenkpfanne. Und dementsprechend kann natürlich auch wenig Rotationsfähigkeit oder wird wenig Rotationsfähigkeit im Hüftgelenk auch Bewegungen wie Hüftstreckung und Hüftbeugung limitieren. Weil halt runtergebrochen die unterste Ebene ist immer Rotation und die kann ich dann beeinflussen. Also das wäre auch noch so eine Sache jetzt im Hinblick auf deinen Buttwink, nicht nur was die Position von deinem Becken angeht, wobei das auch das genau das Gleiche macht meistens. Also eine Veränderung von der Beckenposition eröffnet dir mehr Rotationsfähigkeit und dadurch auch wieder mehr Beugefähigkeit. Mhm. Weil es gibt eine gewisse Kopplung von Bewegungen. Bedeutet zum Beispiel, unsere Hüfte rotiert nach innen, wenn unser Becken nach vorne kippt. So. Und wenn ich dann eben mein Becken aufrichte, dann komme ich auch, was Rotation angeht, eben wieder in eine neutralere Stellung und habe mehr Raum für Bewegung, also habe mehr Platz für eine Hüftbeugung. Also so hängen diese ganzen Konzepte natürlich auch alle zusammen. So, man kann es nicht isoliert betrachten, weil eine Positionsveränderung verändert eben Range of Motion in allen Bewegungsebenen, wenn man so will, auf dieses Gelenk bezogen.
Ich glaube, dass da der Aspekt der offenen und geschlossenen Kette natürlich auch nochmal total wichtig ist, finde ich. So gerade im Hinblick auf passive Messverfahren, indem du Ranges irgendwie auf einer Liege testest und so weiter, versus dann quasi Belastung in der echten Welt. Oder zum Beispiel Kniestreckung isoliert trainiert versus eben quasi halt mit Kontakt mit der Welt etc. Das sind auch noch wichtige Aspekte, die auch noch dazukommen.
Ja, weil man eben entweder das eine oder das andere Segment dann fixiert.
Genau.
Also jetzt gerade bei Kniestreckung, die Rotation, die es im Kniegelenk braucht, um eine volle Streckung zu bekommen, die wird quasi anders ablaufen, wenn ich auf dem Boden stehe und mein Knie strecke oder eben in einem Beinstrecker sitze und mein Knie strecke.
Ja, und auch einfach so, wenn man so will, irgendwie klinisch, anatomisch oder halt passiv getestet, irgendwie Kniestreckung messe, teste, ja, also durch einen Dritten versus ich mache es wirklich und brauche authentische Knieextension im Kontext mit der echten Welt. Das ist schon ein Unterschied.
Ja, weil halt die kinetische Kette dadurch komplexer wird und wieder mehr
massiv beeinflusst wird.
Partner zusammen agieren müssen, damit, genau. Damit gewisse Bewegungen funktionieren können.
Ja.
Also wie eben eine Kniestreckung.
Ja.
Jetzt nochmal Thema Buttwink. Alleine, wenn man sich jetzt jeden Menschen anschaut und der macht einen schweren Backsquat und man schaut sich, wie viel Hüftbeugung geht da, und man macht einen schweren Frontsquat und man schaut, wie viel Hüftbeugung geht da. Also das wird sich wahrscheinlich automatisch irgendwie unterscheiden, also wie viel aktive Range of Motion du hast. Das heißt, die Bewegung und Beweglichkeit wird natürlich auch determiniert von der jeweiligen Bewegungsaufgabe, von der Übung, die wiederum determiniert, wie du deinen Körperschwerpunkt im Raum managst, in einem Squat jetzt. Und das beeinflusst die Position, in der du dich befindest, und das beeinflusst dann eben wiederum die Range of Motion im Hüftgelenk, was wir vorhin eigentlich schon hatten. Ich weiß nicht, ob wir die Frage beantworten. Wir reden einfach über dieses Thema, aber es gab jetzt, glaube ich, auch nicht so die eine konkrete Frage da drin.
Position diktiert Funktion als Antwort.
Ja. Und natürlich gibt es auch, es gibt harte, knöcherne Anschläge, klar gibt's das. Zum Beispiel Kniestreckung oder auch Hüftbeugung. Aber gerade bei Hüftbeugung und im Squat könnte man sich auch anschauen, also nicht nur, in welcher Position starte ich das auf die Sagittalebene bezogen, von wegen Becken nach vorne gekippt oder neutral, sondern auch, wie außen rotiert fängst du eine Bewegung an versus wie innen rotiert. Also stehst du breiter, hast du deine Zehen nach außen gedreht, dann wird das eine andere Hüftbeugung ermöglichen, als wenn du ganz eng stehst. So, deswegen stehen Leute ja auch so, wie sie stehen in ihren Squats, und deswegen sind Standbreiten individuell, weil eben auch knöcherne Strukturen individuell sind. Also Becken sind unterschiedlich geformt. Und auch das kann man natürlich bei einem passiven Range of Motion Test so ein bisschen rausfinden. Wenn dich jemand durchbewegt und er checkt deine Beugung quasi einmal in einer geraden Linie, und da gibt's halt eine gewisse Range of Motion, und dann mit einer eher abduzierten, außenrotierten Position, und dann checkt man das nochmal. Also so kann man vielleicht so ein bisschen verstehen, was die eigene Struktur hergibt und welche Position, welche Startposition dann vielleicht besser für dich geeignet ist, um zum Beispiel tiefer zu beugen ohne Buttwink.
Also ist quasi die, ich nenne es mal mit Absicht, jetzt wieder ursächlichere Betrachtungsweise eben das Prinzip Position diktiert Funktion. So, und wir zoomen erstmal gar nicht so rein und schauen uns quasi Weichteile oder Knochen an, sondern wir schauen uns einfach Ausgangspositionen an und dementsprechend die Positionierung der Knochen. Und machen uns per se nicht explizit Gedanken darüber, über Maßnahmen, wie man das eine oder das andere beeinflusst, sondern man beeinflusst halt alles, und dementsprechend wird auch alles beeinflusst.
Ja, so gut wir das können. Also eben,
so wie wir es können.
Beeinflusst alles im Prinzip Position, oder mit dem Prinzip Position diktiert Funktion, indem wir halt gewisse Positionen coachen und cueen, zum Beispiel in einem Squat. Und dann kann man das Gleiche natürlich auch übertragen auf Schultersachen, also wie ist ein Brustkorb positioniert, in welcher Range kann ich da arbeiten. Und das ist, also ist natürlich ein ultra deepes Thema und finde ich sau interessant, weil das Gleiche kannst du auch beziehen auf alle Oberkörpersachen.
Mhm.
Also eben, du wirst, es ist ja ganz klar, wenn wir außen rotiert versuchen, unseren Arm über Kopf zu heben, dann haben wir weniger Range, als wenn wir unseren Arm nach innen rotieren. Dann kommen wir besser in Schulterflexion. Lauter solche Sachen, weil sich eben durch die Position, in der wir das Ganze machen, gewisse Freiheitsgrade eröffnen oder nicht. Wie jetzt bei dem Beispiel. So, wenn ich meinen Oberarm nach außen rotiere, dann macht das auch was mit der Position von meinem Schulterblatt. Und da habe ich vielleicht früher keinen Platz mehr, um meine Schulter noch mehr zu flexieren in dieser außenrotierten Position. Und wenn ich dann aber meinen Oberarmknochen nach innen rotiere, dann sorgt es für Platz, weil zum Beispiel das Schulterblatt auch in eine neue Position kommt. Und wenn das Schulterblatt in eine neue Position kommt, dann reorientiere ich damit die Gelenkpfanne, die ja am Schulterblatt dranhängt. Und dadurch kriege ich zum Beispiel mehr Overhead Range of Motion. Also das sind alles so Dinge, die, bevor wir anfangen, immer drüber nachzudenken, weil das ist das gängige Modell und das gängige Vorgehen, wenn es um Beweglichkeit geht, ist immer noch so, okay, es ist alles ist muskulär. Alles ist muskulär limitiert. Das heißt, du kriegst deinen Arm nicht über Kopf, weil dieser Muskel ist tight, jener Muskel ist tight. Und es kann sein, weil das natürlich auch einen Einfluss drauf hat. Also gewisse Spannungsverhältnisse in Muskeln werden unsere Beweglichkeit teilweise limitieren. Logisch. Aber als allererstes sollte man sich anschauen, welche Gelenksbewegungen kann ich vielleicht fördern, eben besser cueen, besser in die Übung einbauen, um so Range of Motion zu eröffnen. Weil Position diktiert Funktion, diktiert Spannung von Muskeln. Und
das war echt der Rap.
Das, was am Anfang steht, ist immer Position. Deswegen reiten wir da auch immer so viel drauf rum.
Ich würde auch was vorlesen, weil ich habe die Fragen auch offen. So, ich bin gut vorbereitet, aber ich kenne deine Reihenfolge nicht mehr.
Tja. Dann lese ich weiter vor.
Ja.
Moin ihr beiden. Wie ihr mittlerweile wisst, mache ich kein Geheimnis draus, welchen Impact euer Content und eure Philosophie bei mir hat. Ich gehe auch so weit zu sagen, dass die MTMT-Methode bzw. der Weg zum Arbeiten nach Grundprinzipien mein Turning Point war, was meine Entwicklung als Physiotherapeut angeht. Aber die ausführliche Story kennt ihr ja bereits durch ausgiebiges Feedback. Ja, danke dafür übrigens. Mich würde interessieren, was eure persönlichen Meilensteine und oder Turning Points in eurer Entwicklung als Trainer waren. Beste Grüße, Gregor. Danke, Gregor.
Volle Krüge, Gregor.
persönliche Meilensteine oder Turning Points in unserer Entwicklung als Trainer. Also erstmal muss ich sagen, same. Der größte ist wahrscheinlich das Neudenken und das prinzipienbasierte Arbeiten und Denken über Dinge. So, das hat sich über die letzten Jahre etabliert. Und das ist einfach ein massiver Gamechanger, weil das alles verändert, weil die absolute Basis, auf der du alle deine Gedanken aufbaust und somit auch dein Training, deine Trainingspläne, dein Coaching und so weiter, wenn das auf Grundprinzipien beruht, dann ist das einfach der massivste Gamechanger überhaupt. Und genau weil das so ist, haben wir ja mit der MTMT-Methode eine prinzipienbasierte Ausbildung geschaffen, weil wir gemerkt haben, wie wertvoll das für uns war, was es eben für ein Gamechanger war. Und dementsprechend geben wir das weiter. Und diese Grundprinzipien, so, wir haben gerade ewig lang über Position diktiert Funktion gesprochen, die prägen einfach alles, was wir machen und alles, wie ich Bewegung denke. So, Gamechanger Nummer 1, prinzipienbasiert. Arbeiten und denken.
Ich weiß gar nicht, ob Gamechanger Nummer 1, also.
Ja, halt ein krasser Gamechanger, Mann.
Der Gamechanger halt. Also, und alles, was damit einhergeht und davon ableitbar ist, beziehungsweise auch dazu geführt hat, dass es sowas wie die MTMT-Methode überhaupt gibt.
Deswegen ist es ja auch schön, dass wir eben von Leuten wie dir genau so ein Feedback bekommen, dass halt die Veränderung, die bei uns passiert ist, die wir ja weitergeben wollten, deswegen haben wir die MTMT-Methode entwickelt, dass es halt auch funktioniert. So, dass es auch ankommt bei euch da draußen. So, das ist ja das Geile.
Ja, ich glaube so, als du jetzt die Frage vorgelesen hast und diese selbige beantwortet hast, habe ich mir so Gedanken darüber gemacht, über diese Ausbildung. Das ist so, es ist nämlich eine Ausbildung. Und ich glaube, wir stressen das nicht ausreichend genug in der Form, als dass wir uns wirklich Gedanken darüber machen müssen. Also wir jetzt intern MTMT und all ihr da draußen, die ihr die MTMT-Methode vielleicht schon studiert habt oder studiert. Und da will ich jetzt nicht irgendwie arrogant und anmaßend klingen, aber so, Once you see it, you cannot not see it. Also es ist so, wenn man sich einmal damit beschäftigt hat, dann kann man nicht mehr anders denken. Und deswegen ist irgendwie Ausbildung so ein Wort, das so, das benutzen wir ja gar nicht viel. Also, oder wir benutzen es und die Tragweite des Wortes ist uns aber gar nicht klar.
Ja, ich glaube, das eher, also halt so, ich würde sogar weitergehen und halt von einer Grundausbildung sprechen, weil es um Grundprinzipien geht in dieser Grundausbildung.
Absolut. Und viele, die irgendwie so zu MTMT kommen oder so oder halt in unserer Fitness-Bubble sind und in dieser, ich sag mal schon, reflektierteren Bubble denken halt, na, gehe ich halt auch mal zu MTMT und so weiter. Und ich will uns da nicht so wichtig nehmen, aber für mich war das ein krasser Gamechanger und ist es immer noch. Und wie gesagt, also ich glaube, dass wir in der Zukunft uns immer mehr an eine neue Wahrheit oder an eine bessere annähern, an die Wahrheit. Und die Wahrheit ist einfach, wie die Welt funktioniert am Ende des Tages. Und wir machen es halt mit unseren Grundprinzipien, was vor allem auf Bewegung und auf das Menschsein zu beziehen ist. Da wäre ich gleich ganz nervös und aufgeregt. Aber naja, also für mich ist das wirklich genau das. Also es ist einfach so ein, es ist für mich schon ein Meisterwerk. Und es ist einfach so ein Grundwerk, das glaube ich halt nicht, glaube ich, dass jeder in unserer Branche halt irgendwie mal studiert haben muss.
Oder zumindest die Grundprinzipien, die drin stecken.
Ja, ich wollte es gerade sagen, halt zumindest verstanden haben muss, womit wir uns da wirklich beschäftigen. Und viele, die wirklich auch gut sind und Gute sind in diesem Bereich, also die Leute, mit denen man ja immer wieder zu tun hat, die haben das ja auch schon getan. Die haben vielleicht nicht explizit die MTMT-Methode akribisch von A bis Z durchstudiert, aber die haben sich mit diesen gleichen Inhalten und Thematiken beschäftigt und arbeiten auch danach.
Das wollte ich auch noch sagen, weil so dieses, wir nähern uns vielleicht einer verbesserten Wahrheit an als Branche oder zumindest die Thought Leader tun das. Und das kann man halt beobachten. Alle Guten
absolut
folgen diesen Grundprinzipien, die eben die Wahrheit, also die Realität, die Welt realistischer abbilden. Mhm. Und das bedeutet halt über Zeit, dass diese Wahrheit immer komplexer wird. Und dafür brauchen wir halt gewisse Modelle und Prinzipien, die diese Komplexität irgendwie greifbar machen. Und damit man besser eben mit dieser Komplexität arbeiten und umgehen kann.
Ja.
Das eint alle Guten, mit denen ich mich über die letzten Jahre beschäftigt habe und mit denen ich mich immer noch beschäftige und mit denen ich mich auch regelmäßig austausche. Also halt einfach Leute in unserem und in meinem persönlichen Netzwerk.
Ja.
So,
ja.
Da gibt's einfach eine gewisse Baseline, eine Akzeptanz, nämlich, ich sag mal grundsätzlich, den Menschen als dynamisches, komplexes System anzusehen. So, und wenn man die verfolgt, so dann kann ich mit jemandem mich unterhalten. Wenn diese Basis nicht existiert, dann werde ich nur mit jemandem an jemandem vorbeireden.
Ja.
Weil halt eine gewisse Baseline einfach nicht etabliert ist, die aber bei jedem Menschen, der mit anderen Menschen arbeitet, eigentlich etabliert sein sollte, damit man eben auch gemeinsam besser und schneller vorankommt.
Absolut. Ja, was war die Frage eigentlich?
Was die Gamechanger,
so,
Turning Points,
stimmt,
unserer Entwicklung als Trainer waren. Und da, also könnte man natürlich noch mehr aufzählen, aber das ist auf jeden Fall der profundeste.
Ich glaube so, was man auch, das, davon sprechen wir ja so oft, das hatten wir jetzt am Wochenende auch wieder, für mich, wo ich ja auch eben, die Geschichte erzähle ich gern, gedacht habe, so, ich weiß, wie Bewegung funktioniert, ja, und ich wusste, wie Übungen funktionieren. Ich wusste aber nicht, wie Bewegung funktioniert. Und ich glaube, das herauszustellen ist auch so, wo jetzt wahrscheinlich ihr da draußen sagt, so, ja, was labert der Typ und so weiter. Aber es ist ein profunder Unterschied. Also Bewegungen / Übungen im Gym irgendwie zu sehen und zu verstehen, ist das eine. Aber menschliche Bewegung und Bewegungsfähigkeiten zu verstehen, ist was ganz anderes. Und das hat die Branche eben lange, lange Zeit nicht gemacht. Gangzyklus, Atmen, sowas. Das sind die zwei grundsätzlichsten biomechanischen Vorgänge, die wir halt nun mal haben.
Warum schauen wir uns die an? Weil wir aus diesen Bewegungen wieder Grundprinzipien ableiten können, auf denen wir andere Gedanken aufbauen.
Genau, genau. Und ich meine, let's face it, also jeder, der jetzt zuhört, seid mal ehrlich, also wie intensiv habt ihr das bisher gemacht? Und wie intensiv machen das die Leute, denen ihr vielleicht irgendwie folgt und zuhört? Also ich meine, ich nenne mal die Bodybuilding-Bubble. So. Das ist einfach, da geht es nicht um menschliche Bewegung, da geht es um Training. Da geht es um Trainingsübungen. Da geht es nicht um menschliche Bewegung.
Da geht es um Training von Muskeln.
Genau, also da geht es nur um Training, ausschließlich um Training
von Muskeln. Doppelt reingezoomt und isoliert
gedacht. Richtig. Und das ist für mich so der Game Changer gewesen. Und dieser Gedanke, auch wenn der so, was labert der Typ ist, die es verstehen. Die verstehen's. So heißt's.
If you know, you know.
If you know, you know. Und das ist für mich so ein Game Changer gewesen auch.
Und jetzt könnte man natürlich ganz viele einzelne Grundprinzipien quasi anführen, die dann jeweils irgendein Game gechanged haben. Aber noch so ein wichtiges, weil wir jetzt gerade bei Muskeln waren, ist eben wegkommen von diesem muskelzentrierten Denken und zu anzunehmen, dass man Bewegung, menschliche Bewegung verstehen kann, wenn man versteht, wie Muskeln funktionieren. So, wenn man sich davon verabschiedet und mehr skelettorientiert Bewegung denkt, also eben eher den Fokus darauf legt, wie bewegen sich Gelenke und sollten sich Gelenke vielleicht bewegen, auch in gewissen spezifischen Übungen, und muskuläre Aktivität eher als Ableitung davon sieht. Großer Gamechanger, Verständnis für Bewegung jetzt.
Ja. Ja.
Könnten ewig weiterreden, weil es gab ganz viele Gamechanger. Also auch auf einer, natürlich könnte man das jetzt auf eine persönliche Ebene noch bringen und eher eine psychologische Ebene und so weiter und so weiter. Weil da stecken ja auch einige Grundprinzipien drin, zum Beispiel in der MTMT-Methode. Weil sich das Ganze nicht nur auf Biomechanik und Anatomie in Bewegung bezieht. Ja, aber wir müssen ja weitermachen, oder? So, jetzt kommt eine Frage, die...
Du kennst dich selber schon nicht mehr aus, oder?
Das sind 7 Fragen.
Okay.
Der Dominik hat 7 Fragen gestellt. Wir fangen einfach mal oben an. Hallo Jungs, ich habe jetzt von euren 350 Podcast-Folgen, glaube ich, alle durchgehört.
So wie die Susi.
So wie die Shoutout Susi. Ja, auch jene, in welchen ihr 2 Stunden lang etwas wirr über eure Trainingshistorie geplaudert habt, habe ich zur Gänze gehört.
Von wegen wirr.
Und danke dafür, dass ihr meinen geistigen Horizont erweitert oder manchmal mir ein Schmunzeln aufs Gesicht zaubert und meinen Tag damit ein klein wenig besser macht.
Oh, schön.
Ich höre euch immer gerne zu. Ich habe gleich ein paar Fragen rund um das Fitness-Game an euch, die sich über die letzten Jahre im Zusammenhang mit euren Folgen angehäuft haben. Vielleicht könnt ihr ja die eine oder andere in eurem nächsten Q&A beantworten. Wir geben unser Bestes. Also so macht man es übrigens. Man hört erstmal 350 Podcast-Folgen und dann stellt man alle Fragen, die aufgekommen sind über diese 350 Podcast-Folgen. Und wir beantworten alle.
Ja, wenn es dann nur 7 sind, dann ist eh nicht so viel, oder?
Ja, aber es sind auch 7 lange.
Ach so. Okay.
Okay, wir gehen rein. Erste Frage. Ich mache, seit ich ein kleines Kind war, viel Sport. Bis etwa 22 Leistungssport Handball. Und seit meinem 16. Lebensjahr auch Kraftsport. Konkret seit etwa 2010 CrossFit. Letzteres etwa 5 Einheiten die Woche an 90 bis 120 Minuten.
Hui.
Mit einem Remote Coach. Okay, also schon auf hohem Niveau. Jetzt bin ich 43, habe Kids und einen fordernden Job. Ich merke schon, es wird eine Frage für dich. Es heißt immer, man muss sich sein Trainingsvolumen...
Ich bin 20 Jahre älter, ich bin 63.
Ja, deswegen, ja.
Ach so, für die Zukunft.
Hast ja noch mehr Erfahrung, okay. Aber du warst ja auch mal 43. ich bin ja noch weiter von entfernt.
Entschuldigung, ich muss ganz kurz sagen, am Wochenende hat mich wirklich jemand gefragt, bist du wirklich 63?
Ja, man glaubt es kaum.
Ja,
du hast dich auch gut gehalten.
Ja.
Wo waren wir? Es heißt immer, man muss sich sein Trainingsvolumen durch regelmäßiges Training verdienen bzw. langsam steigern. Ungefähr seit meinem 40. Lebensjahr merke ich, dass ich mit der Regeneration nicht mehr hinterherkomme. Meine Einheiten sind besser, ich kann bei höherer Intensität trainieren, wenn ich mehr Rest-Days einbaue oder Aktivitäten außerhalb des Gyms mache. Problem und Frage. Ich habe damit ein mentales Problem, weniger im Gym zu trainieren, auch wenn ich weiß, dass es der richtige Weg wäre. In meiner Zeit als Handballer habe ich teilweise noch 2 Sessions am Tag gemacht. Jetzt tue ich mir bei einer täglich schon schwer. Habt ihr Tipps, wie ich damit umgehen soll?
Ja. Also um dir nicht zu nahe zu treten, aber da musst du auf alle Fälle fragen, ob Also wie du es schaffst, dass deine Körperlichkeit und deine körperliche Leistungsfähigkeit ein Teil deiner Persönlichkeit sind, aber nicht den Hauptteil ausmachen. Weil am Ende des Tages, und das kann ich dir sagen, mit dem Abstand, den ich auch noch auf dich habe an Lebensjahren, aber vielleicht eine vergleichbare Lebenssituation, wenn du diese Entscheidung, und wahrscheinlich musst du als Mensch sie proaktiv treffen und auch dann zulassen, wenn du das nicht einziehen lässt in dein Leben, dann wirst du konstant unglücklich. Weil ich meine, du vergleichst deine Situation mit einer Situation, als du 22 warst und zweimal am Tag trainiert hast. Ja, bin der, dann der. Das kannst du halt nicht. Ben, du bist ein erwachsener Mann, du hast eine Familie, du hast zwei Kinder, du hast einen Job. Wie soll das funktionieren? Du sprichst von einem Trainingsvolumen, von einem Leistungsathleten. Das bist du aber nicht. Du wirst, glaube ich, nicht dafür bezahlt, dass du irgendeine sportliche Leistung bringst, sondern du wirst dafür bezahlt, dass du deinem Beruf nachgehst. Wenn du deine Persönlichkeit 100% an den physischen Output klammerst, den du mal erbracht hast, dann kann es nur scheitern. Und das ist schade, dass es so ist. Und ich sitze 100% im selben Boot. So. Ich werde immer fetter, ich werde immer schwächer. Und das ist ein normaler Prozess, glaube ich. So, ich will jetzt nicht von Stagnation ist Progression sprechen, aber am Ende des Tages ist es ein bisschen so. Wenn ich es schaffe, dass ich mit 50 eine Leistungsfähigkeit habe, die sich unweigerlich einstellen wird, und da sind wir wieder bei dem Thema, das ich immer habe und das sich junge Menschen überhaupt gar nicht vor Augen halten können. Wenn es so ist, dass ich es schaffe, wirklich schaffe, dass ich zweimal in der Woche trainiere und dann heißt es wieder, ja, mach's halt einfach und so weiter. Du hast nicht den richtigen Mindset. Du priorisierst nicht richtig und so weiter. Fuck all of you. Ihr habt alle keine Ahnung.
Meinst du das Phänomen, dass sich Anfang 20-jährige Online-Coaches ins Internet setzen und sagen, du willst es einfach nur nicht genug,
ganz genau,
wenn du nicht XY trainierst?
Ganz genau. Ob jetzt egal.
Und damit 43-jährige Menschen ansprechen, die Fulltime arbeiten und eine Familie haben.
Es ist so ridiculous, wirklich. Also so, boah, Leute. Also, und das ist genau der Punkt.
Dir fehlt einfach nur die Disziplin.
Ja, also du musst es einfach akzeptieren, dass es nicht mehr so ist wie früher. Was anderes kann ich dir dazu nicht sagen. Und wie gesagt, wir sitzen im 100% selbigen Boot. Und wir können das Boot trotzdem proaktiv steuern.
Ja, man muss den Trainingsprozess natürlich anpassen an die Constraints des Lebens, die Rahmenbedingungen, die das Leben bietet. Aber von mir vielleicht eine nicht so ganz tiefe oder nicht so ganz tiefer Input, weil da steckt ja drin in der Frage, was zu Trainingsvolumen. So, man muss sich sein Trainingsvolumen durch regelmäßiges Training verdienen, beziehungsweise langsam steigen. Und das ist Quatsch. So, es geht nicht darum, im Training sein Volumen immer zu steigern. Das würde ja bedeuten, dass du über dein ganzes Leben immer mehr Volumen machen musst, damit du auch besser wirst. Und das ist Blödsinn. Und ich würde das Ganze sogar umdrehen und sagen, ja, je besser du wirst, desto weniger Trainingsvolumen brauchst du, ja, um einen gewissen Stimulus zu setzen. Das sieht man zum Beispiel auch in diesem ganzen High-Intensity-Training. Man kann es beobachten bei sehr, sehr starken Menschen, Powerliftern und so weiter, die immer weniger Volumen machen, weil sie weniger Volumen brauchen, weil eben der Faktor Intensität inzwischen so hoch ist, weil dein Trainings-IQ sehr, sehr hoch ist. Und
es aber geht ja aber da muss man auch differenzieren, auf was für eine Komponente von Training ist, zu beziehen ist. Das ist schon wichtig.
Ja, es ging ja jetzt schon viel um Kraftsport,
Kraft
und Krafttraining so. Mhm. Und ja, gerade in diesem Bereich, also egal, ob es dir um eben einfach nur Maximalkraft oder auch Muskelaufbau geht, so. Ich glaube, du bist gerade mit deiner langen Trainingserfahrung einfach immer besser geworden in Trainieren. Mhm. Das heißt, du kannst inzwischen wahrscheinlich mit deutlich weniger Volumen als noch dein Mitte-20-jähriges Ich einen sehr, sehr guten Stimulus herbeiführen. Und dementsprechend brauchst du, glaube ich, einfach nicht mehr das gleiche Volumen. Und wenn du dein Volumen reduzierst, aber die Intensität hochhältst, dann hast du automatisch mehr Kapazitäten für Regeneration. Und dann stößt du da vielleicht nicht so schnell an deine Grenzen, weil das steckt ja auch so drin in der Frage. So, du merkst, du brauchst mehr Regeneration. Vielleicht brauchst du einfach nur ein bisschen weniger Volumen und deine Regeneration, die du halt hast im Moment, reicht dann aus, wenn du dein Training ein bisschen anders denkst. Aber der Grundsatz, Trainingsvolumen muss immer steigen. Nein.
Mm-mm. Ja.
Auf gar keinen Fall.
Eh nicht, aber es ist ja, also inhärent kann es ja schon nicht passieren.
Es kann nicht passieren und es muss auch nicht passieren.
Ja.
Also ich habe, und das ist, in deiner Situation so, so ich hatte eine Phase, wo ich auch so gedacht habe. Da dachte ich, Trainingsvolumen ist der Treiber von Hypertrophie und deswegen muss ich mein Volumen progressieren. Und deswegen habe ich genauso mir einen Trainingsplan geschrieben. Und es war der schlechteste Trainingsplan, den ich jemals trainiert habe. Shoutout Renaissance Periodization, Mike Isertel und diesen ganzen Blödsinn, den ich mir damals reingezogen habe, wo ich inzwischen weiß, dass es Blödsinn ist, aber damals wusste ich es halt nicht und habe halt einfach dem geglaubt und vertraut, was halt vermeintliche Experten im Internet so von sich gegeben haben. Und es war einfach, es war ein beschissener Trainingszyklus, den ich da gefahren bin, weil ich Intensität geopfert habe für Volumen. Und es hat mich nicht vorangebracht.
War das die Zeit, als du mir den Rücken gekehrt hast? Ja, ja, wahrscheinlich schon.
Kurz danach.
Ja, ja, so. Genau, also da halt.
Ja.
Ja, selber schuld, aber gut.
Ich bin froh, dass ich den Fehler gemacht habe, aber es gibt immer noch nach wie vor ganz, ganz viele Leute, die, glaube ich, immer noch diesen Fehler machen. Weil natürlich auch gewisse Influencer, Thought Leader nach wie vor sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Gerade in diesem ganzen Hypertrophie-Game und so weiter. Und damals ging es mir nur um Muskelaufbau. Und ich habe trainiert wie ein Vollidiot, wirklich. Also diese ganze Trainingsphase war ein einziger Fail. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich so hart gefailt bin, weil ich dadurch halt einfach Dinge verstanden habe. Auch wenn es ein bisschen gebraucht hat. Also ich habe erstmal habe ich gesehen, dass es eine scheiß Trainingsphase war, aber ich habe damals noch nicht verstanden, warum sie scheiße war. Da habe ich dann nochmal ein bisschen länger gebraucht, um das zu verstehen. Jetzt habe ich es verstanden.
Jetzt würde ich aber nochmal hinzufügen, deine Gedanken nochmal aufnehmend. Wenn du es checkst und wenn du an den Punkt kommst, dass du mit all deiner Trainingserfahrung und mit all dem Wissen, was funktioniert für dich, was funktioniert vielleicht weniger, diesen Gedanken ablegst, du musst immer höher, schneller, weiter, dann wirst du wahrscheinlich auch wieder Bock auf Training haben und dann wirst du die Sachen machen, die gut funktionieren. Also wenn du insgesamt intuitiver wirst und nicht akribisch einem System folgst, einem System voll von immer mehr ist besser, dann wird Training wieder geil sein und dann wirst du wahrscheinlich automatisch, wirklich automatisch die richtigen Entscheidungen treffen und dementsprechend auch mehr Kapazität zur Regeneration bekommen. Es gibt ja noch mehr Fragen von diesem.
Es gibt noch mehr, ich glaube, die nächste geht da auch weiter in die Richtung. Es heißt ja immer, man kann auch im hohen Alter im Sport noch PRs erzielen. Obwohl ich subjektiv das Gefühl habe, alles für mein Training zu tun, kann ich jene Werte, welche ich als 25- bis 30-Jähriger erzielt habe, nicht mehr erreichen. Weder im Bereich des olympischen Gewichthebens, noch bei zum Beispiel Ruderintervallen oder Gymnastic Capacity. Ist es so, dass die obige These dann nicht mehr gilt, wenn man einmal ein gewisses Level erreicht hat? Ja und nein.
Ja, das ist ja schon eine Differenzierung in der Frage. Aber ja, ja.
Also natürlich wirst du nicht die Kraftwerte im Olympic Lifting erreichen, jetzt, die du erreicht hast, als du 25 bis 30 warst. Das ist so. Facts. Das bedeutet aber nicht.
Aber Moment. Warum?
Naja, weil das halt die normale athletische Entwicklung ist. Also im Olympic Lifting, okay, da hätte man vielleicht sogar noch die Möglichkeit, in einem höheren Alter gewisse Werte zu erreichen. Also eher noch im Powerlifting als im Olympic Lifting, glaube ich. Mhm. Und auch in so Dingen wie Gymnastics wird es schwierig. Bei so Sachen wie Ruderintervallen könnte ich mir vorstellen, dass du noch eine größere Chance hast, aber da steht, glaube ich, der Aufwand in keinem Verhältnis zum Ertrag. Also was du da reinstecken müsstest, damit du neuen PR in einem, keine Ahnung, in der Ruderdistanz jetzt mit 43 hinlegst, der ist halt so groß. Und eben, die Frage ist auch so, für was? Warum? Damit dein Ego befriedigt ist und du siehst, dass du doch nicht so alt und unfit bist, wie du es dir vielleicht gerade in deinem Kopf irgendwie zurecht stellst. Das ist ja Andis Eingang, so daran gilt es anzusetzen, grundsätzlich. Aber ich würde sagen so, natürlich, du kannst jede Menge PRs machen, aber vielleicht musst du dir neue Herausforderungen suchen und nicht dich eins zu eins mit Werten vergleichen, die du halt schon abgeliefert hast, als du Ende 20 warst, sondern du suchst dir eben neue Bewegungen, neue Übungen, neue Herausforderungen, die du vielleicht noch nie so hattest, auch als du in deiner Blüte warst mit Ende 20, und dann wirst du da besser und dann kannst du trotzdem in deinem Lebensalter, in dem du jetzt bist, Dinge, die du damals nicht konntest oder nicht so gut konntest wie damals.
Das ist ganz schön klug, was du sagst. Und das in deinen jungen Jahren.
Danke. Ja, ich hab die Entwicklung ja auch schon auf eine Art und Weise durchgemacht.
Ja.
So, und das irgendwie für mich schon gelernt und auch akzeptiert.
Ich finde es total wichtig, weil nochmal, ich kann mich nur wiederholen, wenn du deinen physischen Output als Hauptfacette deines Lebens und deiner Identität festmachst, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Weil es geht ja nur bergab, das kann nur bergab gehen. Das ist einfach vollkommen klar. Mach nicht den Fehler. Mach's nicht. Sag lieber irgendwie, ich suche mir eine Situation, in der ich geil trainieren kann und dass du einfach sagst, hell yeah, in jedem Training, dass du einfach Bock hast. Wenn du von vornherein einfach dieses Damoklesschwert des Outputs und des PRs immer die ganze Zeit über dir hast, wie soll das funktionieren? Du bist doppelt so alt wie in deiner PR-Zeit, jedenfalls in der Zeit, die du gerade aufgebracht hast, in deiner Frage. Hast zwei Kinder, hast eine Frau, wahrscheinlich hast einen Job, etc., etc. Das kann doch nicht funktionieren. Und ich würde nochmal auf die physischen Leistungen so generell kommen. Ich glaube schon, dass man auch einfach in einem gewissen Alter noch auch seine physischen Leistungen, also keine Ahnung, seine Maximalkraft hochbringen könnte, wenn man eben die Möglichkeiten hätte, also die Kapazitäten, wie früher, hat man aber nicht.
So, wie viel Kosten würde das einhergehen?
Genau, also faktischen Kosten, also wie viel müsstest du essen auch, so zum Beispiel. Also so, na ernsthaft, also was ich früher gegessen habe, in der Zeit, wo ich am stärksten war und so weiter.
Könntest du heute gar nicht mehr leisten, gell?
Ich könnte es mir nicht leisten, weil ich einfach schlichtweg die Zeit nicht habe, ja.
Der Andi würde gerne weiterhin 750 Gramm Magerquark jeden Tag essen, aber er hat einfach nicht die Zeit dafür.
1,5 Kilo, mein Freund.
1,5, sorry. Sorry, ich wollte dich nicht beleidigen.
Ja, das ist eine Beleidigung. Also so.
Quarkneto.
Quarkneto als Basis. Sorry, dass ich das so hart sagen muss und so weiter, aber das ist wirklich der wichtigste Faktor. Also ich könnte mir vorstellen, dass du einfach so, wie du es gerade auch beschreibst, dass du halt oft gar keinen Bock hast, weil du denkst so, ja scheiße, für was mache ich das überhaupt? Ich werde ja eh nicht besser, so nach dem Motto. Das Gegenteil, wenn du so eine lange Trainingskarriere hast, dann muss es doch eher so sein, dass du was findest, tanzen vielleicht, wo du sagst so, hell yeah, habe ich total Bock drauf. Vielleicht fehlt dir nur der richtige Sound. Also, aka echte Rap.
Weiter?
Yes, please.
Wie steht ihr dazu, wenn man als Ballsportler Skills wie Rückwärtslaufen, Purzelbäume, Handstandüberschläge und so weiter regelmäßig in sein Training einbaut? Wann habt ihr so etwas zuletzt außerhalb eines Ballsports aktiv selbst trainiert?
Noch nie?
Ich auch noch nie.
Also, ich als Turner halt früher, aber in meiner Ballsportkarriere und dann darüber hinaus habe ich proaktiv keinen Purzelbaum vorwärts oder rückwärts trainiert.
Aber ich stehe trotzdem gut dazu, sowas einzubauen. Und also ich denke da natürlich in allererster Linie an Kinder beziehungsweise halt ganz junge Athleten, wo halt solche Skills sehr, sehr wichtig sind. Also eben so unspezifische, turnerische Sachen, ja, wo man in ganz weirden Bewegungen und Positionen sich wiederfindet. Das ja bildet halt einfach eine sehr, sehr wichtige, koordinative, propriozeptive Grundlage für alles Weitere, wie zum Beispiel Ballsport. Deswegen wahrscheinlich in gewissen Altersgruppen extrem underrated, solche Sachen zu machen. Aber auch natürlich für jeden. Also da sind wir ja beim Thema. So halt einfach irgendwie mal andere Sachen machen und ausbrechen aus seinen Mustern ist eigentlich immer geil, weil unser Bewegungssystem lechzt eigentlich immer nach Variation und nach Variabilität. Und wir geben unserem Bewegungssystem oft viel zu wenig davon. Mhm.
Das wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit. Also Rollen lernen, Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, alle möglichen Dinge, die wir quasi auch in Siam verankert haben, so als Derivate davon, macht total Sinn. Aber ist das die Frage gewesen?
Das war die Frage, wie wir dazu stehen und wann wir sowas zuletzt gemacht haben.
Also ich kann mich erinnern, wann immer ich quasi draußen trainiert habe, also hier bei uns hinterm Gym, ihr könnt es jetzt nicht sehen, ich deute gerade nach draußen, also da, wo die Kamera, da hinter der Kamera, da ist quasi eine super schöne grüne Fläche. Wann immer ich da im Sommer draußen war, da habe ich immer auf der Wiese gerollt. Da tut es ja auch nicht weh, wenn ich mit meiner steifen Wirbelsäule eben nicht rollen kann, weil ich sie halt, ich kann sie flektieren in gewissen Arealen und in gewissen Arealen gar nicht flektieren. Dann machst du eine Rolle vorwärts, dann rollst du erst und dann machst du bumm, Rolle vorwärts, rollen, bumm. Weil quasi halt BWS, LWS-Übergang einfach nicht gut flektieren kann und dementsprechend hast du da keine geschmeidige Rollfähigkeit. Also allein deswegen würde es schon Sinn machen, sowas regelmäßig zu machen.
Viertens, Quies hat sich bei diversen Podcast-Folgen gelinde ausgedrückt kritisch zum Thema CrossFit geäußert. Auch Hyrox ist in einer der letzten Folgen mit Johnny Stalian nicht gut weggekommen. Die Frage an Quies: Liegt das an den beiden Sportarten / Trainingsformen oder daran, wie diese häufig praktiziert werden, dass du so kritisch bist? Die Frage deshalb, weil ich aus eurem Podcast eigentlich mitnehme, dass jede Sportart seine Berechtigung hat und die Menschen im Leben weiterbringt. Daher verstehe ich nicht ganz, warum diese beiden Sportarten nicht gut wegkommen. Ja.
Ja,
also, die Frage oder Teil der Frage, liegt es daran, liegt es an den beiden Sportarten / Trainingsform oder daran, wie diese häufig praktiziert werden? Es liegt definitiv daran, wie sie praktiziert werden, wie sie kommuniziert werden.
Ich glaube, vor allem zweites, oder kommuniziert werden, vor allem auch wichtig.
Genau.
Ja.
Plus, und auch das hast du schon drin stehen, die beiden Sportarten / Trainingsform. Das verstehen Leute oft nicht, dass es Sportarten sind und eben keine Trainingsformen. Ich meine, dieser ganze CrossFit-Haten, dass wir uns darüber lustig gemacht haben, das ist Jahre her, würde ich sagen, inzwischen. Aber du hast ja alle 350 Folgen gehört. Und das war damals immer so ein Problem, was ich hatte, dass Leute halt nicht verstanden haben, dass CrossFit halt eine Sportart ist und nicht automatisch eine Trainingsform. Aber insgesamt muss ich sagen, ich bin da auch deutlich gemäßigter geworden. Ich mache mich trotzdem nach wie vor gerne über Sachen lustig, die ich albern finde.
Ja, aber ist doch auch schön. Aber also ist ja auch lustig eben, Leute. Also man muss schon auch mal abwägen lernen, irgendwie so, was ist ernst, was ist nicht so ernst und so weiter. Also
genau.
Das ist schon echt wichtig. So.
Also ich mache mich, ich werde mich weiterhin über Hyrox lustig machen. Das heißt aber nicht, dass ich Hyrox deswegen irgendwie scheiße finde oder Leute keinen Hyrox machen sollten. Im Gegenteil.
Er macht so. Ja auch einen, er ist ja Hyrox-Athlet. Aber ich muss ganz kurz noch was sagen, dann kannst du gleich weitererzählen. Wir haben ja jetzt auch, weil wir gerade ja ein Rebranding der Company machen und so weiter, und es wird ja quasi auch den Branch geben, MTMT Insulting, haben wir gestern kurzerhand aufgestellt. Also von dem her, vielleicht kommt da noch mehr in so eine Richtung. Und da müsst ihr natürlich auch immer irgendwie halt wissen, mit welchem Augenzwinkern wir das transportieren wollen. So, Entschuldigung, Hyrox.
Ja, ich werde einen Hyrox machen, Leute. Ich habe mich in einer Weinlaune dazu hinreißen lassen am Wochenende, Shoutout Cuddle, mit der Katharina zusammen einen Partner Hyrox zu machen. Und ich werde das durchziehen.
Ich freue mich so.
Und ich werde mich danach noch mehr wahrscheinlich über Hyrox lustig machen. Also nehmt nicht alles immer so ernst. Da steckt natürlich ganz viel, keine Ahnung, was da drin steckt. Meine Arroganz als Spielsportler. Meine Ignoranz gegenüber eben gewissen Sportarten. Ich finde die meisten Fitness-Sportarten halt irgendwie ein bisschen albern. Aber das ist ja okay, das ist nur meine Meinung. Und wie gesagt, wenn jemand Bock auf Hyrox hat, dann hell yeah, let's do it. Aber wenn du dich dann von einem Idioten wie mir im Internet verunsichern lässt, weil ich mich da ab und zu mal drüber lustig mache, dann weiß ich nicht, wie viel Bock du wirklich drauf hast. Also da denke ich mir auch immer so, wie Fähnchen im Wind sind teilweise die Leute, wenn sie sagen so, oh ja geil, Hyrox ist mein Ding, und dann hören sie irgendeinen random Dude im Internet, mich, der sich irgendwie ein bisschen drüber lustig macht, und dann stellen sie auf einmal in Frage, ob sie einen Hyrox machen sollten. Also Leute, come on, so macht euer Ding und lasst euch nicht davon verunsichern, weil ich vielleicht ab und zu irgendwie Sachen albern finde oder mich irgendwie über ein paar Sachen lustig mache.
Ja,
also ganz ehrlich,
absolut. Das ist so,
macht, it's also, not that deep.
Wenn man Hyrox machen will und so weiter, dann macht das einfach, oder Halbmarathon oder Marathon, ist geil. Jegliches Ziel zu verfolgen ist einfach richtig geil. Ob Sinn macht, ist die andere Frage und so weiter. Oder ob es für uns sinnvoll erscheint. Das ist ja auch so wichtig. Ja?
Genau.
Also wir stellen es ja nur hier ins Internet rein und sagen halt irgendwie was und so. Ob das wichtig ist oder nicht, sei mal hingestellt.
Und gerade halt auch so, wir haben halt auch, oder ich habe so ein paar sehr dogmatische CrossFit-Leute in der Vergangenheit kennengelernt. Die haben natürlich auch meine Meinung zu diesem Sport oder dieser Trainingsform so ein bisschen geprägt. Und ich weiß, es ist ein bisschen paradox zu sagen, ich finde es manchmal albern, weil die Leute so dogmatisch sind, weil das ist ja quasi von meiner Seite dann auch eine dogmatische Sicht auf die Dinge. Aber ja, am Ende, it's not that deep, Leute, wirklich. Und wie gesagt, hier Team Hybrid Athlete, Team Hyrox, also let's fucking go. Nächste Frage, was haltet ihr von der Methodik, vor jedem Training auf Basis eines subjektiven Belastungsempfindens am jeweiligen Tag die Trainingsintensität zu adaptieren? Wenn man Kinder und einen stressigen Job hat, kann man ja nicht immer sagen, Heute fühle ich mich mies, das Training schiebe ich auf morgen. Weil morgen hat man dann keine Zeit und dann fällt die Einheit ganz aus.
Ja, alles schon beantwortet, aber ja.
Das war die Frage.
Also, was halte ich davon? Ich halte alles davon, so logischerweise. Weil wenn du intuitiv trainierst, dann wirst du es automatisch machen. Das ist einfach, also nichts anderes.
Wenn du einen hohen Trainings-IQ hast und so weiter, wenn du deine Intensität, also es geht ein bisschen in die erste Teilfrage, wenn du deine Intensität gut einschätzen kannst, gut selber steuern kannst und so.
Das ist total wichtig. Und was man zwischen den Zeilen ja wieder rausliest bei dir ist, dass das alles optimiert sein muss. Und das kann es halt schlichtweg nicht. Das Leben ist, das spielt dir Streiche. Das Leben hat zwei Kinder mitgebracht. Das ist ein großer Streich. Ja?
Der größte, Ella Badge.
Ella Badge, genau. Der größte Streich, den man haben kann und so weiter. Also so, ja, in jedem Training, jeden Tag, das ist doch Menschsein. Wie fühle ich mich heute? So, du bist kein Leistungssportler, der irgendwie an Tag X eine Leistung erbringen muss. Du willst es vielleicht, du musst es aber nicht. Du denkst es aber zu müssen. Und da sind wir wieder genau bei dem Thema. Geh rein in dein Training und du hast vielleicht irgendwas auf dem Zettel stehen und eine Guideline, aka ein Trainingsplan, macht Sinn und ist ein super probates, wenn nicht sogar notwendiges Mittel, um wirklich weiterhin progressiv zu trainieren. Selbst ich, der letztendlich ultra intuitiv trainiert, die ganzen wahrscheinlich letzten, weiß nicht wie viele Jahre, 10 oder immer schon, keine Ahnung, wann immer ich...
Ja, nicht 10, sagen wir 8.
Ja, aber wann immer ich in dieser Zeit wirklich trotzdem Guidance geschaffen habe für mich selber, indem ich ein Trainingskonstrukt hatte, wurde ich besser. Wenn ich nur reinginge und sage so, heute trainiere ich mal das und das und das und ich bin immer motiviert zum Trainieren. So, wenn ich nicht trainiere, dann nervt es mich auch und so weiter. Das heißt aber nicht, dass ich mir quasi die Bürde auferlege, immer irgendwie XYZ erreichen zu müssen. Und wenn ich an einem gewissen Tag irgendwie was komisch spüre, also körperlich, dann mache ich halt was anderes. Also so rein zu scannen, wie geht's mir heute, wie fühle ich mich heute und davon dann irgendwie Abschlüsse zu und Ableitungen zu finden fürs eigene Training, das ist vonnöten, anders funktioniert's gar nicht. Du bist nicht in einem engen Powerlifting-Konstrukt zum Beispiel, dass du sagst so, heute muss ich die und die Zahlen erreichen, weil Zahlen sind egal, das ist Mittel zum Zweck. Du solltest so weise sein und so weit sein, dass du jegliches Implement, alles, was du so in deinem Training irgendwie machst und so weiter, nur als Mittel zum Zweck siehst. Und nicht als Selbstzweck. Der Selbstzweck ist schon längst passé. Und wenn du sagst, ja, das ist der Falsche, dem höre ich jetzt nicht mehr zu, dann tut's mir leid. Wenn du aber sagst, du hörst dir die nächsten 350 Folgen an, dann freue ich mich. Und dann musst du aber anfangen, dein Mindset zu verändern.
Aber, ich meine, du hast es auch schon so ein bisschen gesagt, so, ich spiele jetzt da mal Devil's Advocate. Erstens, du trainierst länger als ich. Du weißt es genauso wie ich. Manchmal fühlt man sich mies und dann geht man rein ins Training, fängt an und merkt, ich fühle mich zwar scheiße, aber ich bin trotzdem heute extrem leistungsfähig. So, das passiert oft. Und in deinem Kontext, ja. Also natürlich die Trainingsintensität. Einfach, es geht ja nur darum, daran anzupassen, was du heute imstande bist zu leisten. Hundertprozentig. Aber ich hatte so ein kleines Erlebnis am Wochenende, wo ein 19-Jähriger mir erzählt hat, wie er sein Training steuert und dass er eben auch immer so anfängt und so schaut, wie er sich fühlt und dann je nachdem passt er so an. Und ich glaube, dass man auch da übertreiben kann und dass es so ein bisschen kontextabhängig ist, weil Training bedeutet schon auch einfach, und das hat der Andi gerade schon gesagt, seinem fucking Plan folgen. Und dieses ganze... Eben, ich gucke auf meinen Whoop-Score und ich schaue, was die App sagt, wie gut ich geschlafen habe und je nachdem passe ich dann mein Training an und breche aus dem Plan. Es ist auch so ein bisschen, Leute, chillt mal, weil am Ende geht's schon darum, dass man sein Training durchzieht, auch an Tagen, wo man sich nicht so gut fühlt. Und oft merkt man eben, dass auch an den Tagen, wo man sich nicht so gut fühlt, sehr, sehr viel möglich ist im Training. Also den Punkt will ich nur noch mal einstreuen, weil ich glaube, dass dieses seinem subjektiven Empfinden folgen, was oft heutzutage nicht mehr das eigentliche subjektive Empfinden ist, sondern gefüttert von irgendwelchen Daten und Werten und Wearables und so weiter, dass das so ein bisschen einen ablenkt von dem Trainingsprozess. Weil es ist halt nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen und man fühlt sich nicht immer geil. Aber ja, Training ist, wenn man es dann am Ende doch durchzieht. Also diese Seite wollte ich auch nochmal beleuchten.
Kurz. Also danke dafür, ja.
Du hast wenn ich von einem 19-Jährigen solche Dinge höre, dann bin ich so, hä?
Ja, ja.
So, Digga, schau auf den Plan, mach was, tu was getan werden muss. Ja. Egal. Hat mich nur, so, weil der hat es dann so erzählt und ich habe nur so gefragt, so, wie alt bist du nochmal? bin dann nicht näher drauf eingegangen. Aber jetzt bin ich ja drauf eingegangen.
Mhm. Gut. Time is running.
Ja, wir werden, glaube ich, nicht fertig. Ja. Wir werden nicht mehr zu der Frage vom Flo kommen, auf die ich mich so gefreut habe. Aber das ist ja logischerweise dann nur verschoben in die nächste Folge. Jetzt ziehen wir es durch. Wir haben noch zwei Fragen vom Dominik. Wie steht ihr zur Trendsportart Paddle Tennis? Gute Ergänzung zum Krafttraining oder nicht?
Geile Sportart. Saulustig. Ergänzung zum Krafttraining. I couldn't care less. Time is precious.
Hast du Bock drauf? Macht's dir Spaß? Mach's einfach, Mann. So, gute Ergänzung, gute Schmenzung. So, wie stehe ich dazu? Ich habe dazu absolut keine Meinung. Ich weiß nicht mal wirklich, wie der Sport funktioniert. Ich weiß, dass es ein Trendsport ist. I couldn't care less.
Man kann sich halt geil auf die Fresse hauen auch und so weiter. Also total lustig.
Die Fresse hauen?
Ja, halt so.
Mit dem Paddel.
Nein, vielleicht auch. Aber am Netz halt so. Kann man halt geil draufzünden.
Ja, ich weiß nicht, wie das funktioniert.
Ja.
Letzte Frage vom Dominik, die ist auch schnell beantwortet. Wird man alt, wenn man Gefallen am Golfsport findet? Ja.
Tatsächlich. Wieso?
Tja, da müssen wir jetzt nicht diskutieren.
Okay.
Das ist doch auch schön. Vielleicht akzeptierst du ja doch, weil das zeigt mir, dass du vielleicht so ein bisschen den Prozess des Alterns dann doch akzeptierst und halt so sagst so, gut, fange ich jetzt halt an zu golfen. Golf ist übrigens, also
ja,
ich will auf jeden Fall mal irgendwann anfangen zu golfen, aber dafür brauche ich halt noch, keine Ahnung, 10, 15, vielleicht 20 Jahre. Aber ich sehe mich auf jeden Fall so mit Mitte 50 auf dem Golfplatz rumlaufen. Safe.
Und warum? Weil du so viel frische Luft bekommst, oder?
Ja, weil ich stell's mir einfach geil vor. So, du bist dann da so mit deinen Jungs, so hast ein kühles Sixpack dabei, läufst einen halben Tag über den Golfplatz, Trash-Talk ohne Ende, haust ein paar Bälle durch die Gegend. So, ich stelle mir es einfach geil vor.
Mhm. Ja.
Okay, Outro. Danke für eure Zeit und euren Content. Auch wenn euer Return of Invest durch den Podcast vielleicht monetär nicht dem Aufwand entspricht, den ihr aufbringt, macht ihr damit viele Menschen happy.
Mhm, ist schön.
Auf die nächsten 350 Folgen und liebe Grüße aus Wien.
Na schau, 350, genau, was ich gerade gesagt habe.
Let's fucking go.
Let's fucking go.
PS, nur als Info/kleine Bestätigung für die Qualität eurer Arbeit. Ich habe bei ChatGPT die Frage gestellt, es möge mir aus euren 130 Folgen Beispiele liefern, bei denen ihr falsche Thesen aufgestellt oder unrichtige Behauptungen trefft. Oh oh. Ergebnis war, trotz mehrmaligen Nachfragen und Abgleich eurer Folgen mit wissenschaftlichen Studien, dass ihr auch für die KI keine fehlerhaften Aussagen trefft. Das Ganze trotz mehrfachen Nachfragen. Einziger Kritikpunkt von ChatGPT, ihr solltet aufpassen, selbst keine pauschalen Aussagen zu treffen, auch wenn das oft nur gewählt wird, um den eigenen Standpunkt zu verdeutlichen.
Ja, das kann man, also.
Nice.
Das ist ja was, das ist ja wie eine Urkunde eigentlich, oder?
Die AI-Urkunde. Danke, sehr interessant. Bin ich noch nie auf die Idee gekommen, das zu tun.
Abgefahren eigentlich, gell?
Richtig abgefahren. Aber ja, vielleicht
Sind wir jetzt dann auch science-based, oder?
Vielleicht sind wir doch science-based, Leute. Könnte sein.
Sehr verrückt.
Also danke für die ganzen Fragen, danke für das Feedback. Generell jetzt nicht nur an dich, Dominik, sondern an alle, die zuhören, weil ich finde so die Intensität von dem Feedback, das wir bekommen, wenn wir Feedback bekommen, die ist immer so hoch, da brauche ich gar kein hohes Volumen.
Oh, das hast du aber schön gesagt. Ja.
Ja, auf die nächsten 350 Folgen. Mhm. So, wie lange haben wir jetzt gebraucht für 350 Folgen? 6 Jahre?
Ja.
Nee, 7 Jahre, obviously. Wir sind jetzt bei 7 Jahren.
7 Jahre. Verrückt, gell?
Das heißt, du bist einfach 70, wenn wir die nächsten 350 Folgen fertig haben. Bist du einfach 70.
Das ist verrückt.
Das ist crazy.
Da glaube ich, das müssen wir ein bisschen beschleunigen. Vielleicht brauchen wir 2 Folgen in der Woche.
Vielleicht. Jetzt haben wir noch 2 Folgen, Fragen und dann heben wir uns die vom zweiten Flo auf für eine eigene Podcast-Folge vielleicht. Hello Andy, hello Quiz. Auf was seid ihr gerade besonders stolz und was fuckt euch gerade so richtig ab? Beste Grüße aus der 90-minütig zu späten Bahn.
Oh weh.
Euer Pferdl aus Berlin.
Der Pferdl.
Grüße Pferdl. Andi, auf was bist du besonders stolz gerade und was fuckt dich so richtig ab?
Also abfucken tut mich eigentlich gar nichts so richtig.
Das ist schon auch gelogen, oder?
Nein, das stimmt. Also mich fucken viele Dinge ab und so weiter, aber halt so richtig, so das sind ja so Scharmützel, über die man sich ärgert. Wenn Leute halt nicht Auto fahren, Fahrrad fahren oder Fußgänger gehen können. So. Solche Sachen halt. Oder ihr wisst, was ich meine. Oder wenn Leute halt einfach keinen Anstand haben. So solche Dinge, die fucken mich ab, aber halt nicht so richtig. Mei, Menschen sind halt Menschen. Also sowas Richtiges, Wildes habe ich gerade nicht.
Das ist so schön.
Stolz bin ich tatsächlich auf uns als Gruppe, weil wir es, glaube ich, immer mehr schaffen, zu verstehen, wie unser Weg aussieht. Und nicht nur, wie er aussieht, sondern dass wir ihn auch gehen.
Ja. Meinst du mit uns als Gruppe, uns als Unternehmen?
Genau. Uns als Unternehmen erstmal und ich glaube schon auch davon auch ableitbar, so global gesehen, auch unsere Branche insgesamt.
Was mich richtig abfuckt, und das wisst ihr auch schon, und es wird nicht weniger, sondern es wird immer mehr potenziell, ist der Umgang mit Wissenschaft in unserer Branche, in unserer Bubble, in der Trainingswelt, in der Physiotherapiewelt, wie die Wissenschaft missbraucht wird, um gewisse Glaubenssätze zu pushen und so. Da komme ich einfach nicht drüber hinweg. Das ist mir ein extremer Dorn im Auge. Aber das ist auch was Gutes, weil das ein Teil meiner persönlichen Motivation ausmacht, sinnvolle Informationen daraus zu bringen. Also eben hat dieses Thema, was mich so abfuckt, auf jeden Fall auch was Gutes, weil es mich motiviert, weil es meine persönliche Entwicklung auch so ein bisschen steuert. Und mir auch aufzeigt, irgendwie, was notwendig ist, um eben nachhaltig die Branche zu verändern. Das wäre eine Sache, die mich abfuckt. Mich fucken natürlich ganz viele Sachen ab, wie ihr euch vorstellen könnt. Also ich könnte jetzt hier ganz viel ranten, muss ich aber gar nicht. Noch eine Sache, die mich abfuckt, ist, dass ich mich für den High Rocks angemeldet habe oder zugesagt habe, Leute, aber anderes Thema. Auf was bin ich stolz? Ja, ich könnte mich natürlich an Andis Aussage dranhängen auf jeden Fall. Darauf bin ich stolz. Ich bin schon sehr stolz drauf, um jetzt so bei diesem unternehmerischen Aspekt zu bleiben, zu sehen, dass wir eben, also da musste ich jetzt vor ein paar Tagen erst wieder drüber nachdenken, wie ausdauernd wir reinhasseln und reingehasselt haben über die letzten Jahre. Und uns nie haben entmutigen lassen und noch nie an den Punkt gekommen sind, wo wir dieses ganze Konstrukt auf einem Level hinterfragt haben, dass wir irgendwie uns überhaupt in Erwägung gezogen hätten, dass wir irgendwie nicht weitermachen oder irgendwie Sachen drastisch verändern müssen. Uns gibt es jetzt fast seit 7 Jahren und das sind natürlich Dinge, über die reden wir nicht viel, aber wir haben uns bis jetzt noch nie eine goldene Nase mit diesem Unternehmen verdient. Wir sind sehr, sehr idealistisch getrieben und getrieben von unseren Werten. Und ich finde es cheesy, sowas öffentlich auszusprechen, weil das so eben irgendwie so ein bisschen Selbstlob immer ist. Aber trotzdem mache ich es jetzt mal. Da bin ich sehr, sehr stolz auf uns, dass wir trotzdem eben nie die Motivation verloren haben, und zwar niemand von uns 5, und dass wir uns auch einfach etabliert haben. Und ich finde, gerade dieses Jahr haben wir uns so letztendlich einfach etabliert und irgendwie haben wir uns einen Namen gemacht in dieser Branche und Leute vertrauen uns. Wir kriegen eben sehr intensives, sehr schönes Feedback regelmäßig und darauf bin ich extrem stolz. Also ich bin extrem stolz drauf, dass ihr gerade zuhört und zwar nicht nur einmal, sondern vielleicht sogar jeden Podcast hört oder jeden zweiten oder so. Das ist schon krass. So immer wieder, wenn ich mir das vor Augen führe, was sich da draus entwickelt hat aus dem, hey, wir setzen uns mal mit irgendwelchen random Mikrofonen an irgendeinen Tisch und fangen einfach mal an, irgendwie zu labern. Der Podcast, den haben wir ja sogar gestartet, bevor wir das Unternehmen gegründet haben. Was daraus sich entwickelt hat, ist schon krass.
Was du immer weißt, so chronologisch.
Ich hab so lange gebraucht, um mir diese Sachen einzuprägen, okay, aber das weiß ich inzwischen.
Gut
Podcast gelernt. Ende 2018 gestartet, GmbH Anfang 2019 gegründet.
Ich glaube, also ich würde nur noch mal einen Punkt herausstellen wollen, den du gerade erwähnt hast. Das ist so dieses altruistische und egoistische Element von dem Ganzen und das Idealistische, was wir einfach haben. Und das ist einfach, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, oder? Also ich glaube, wir können nicht genug stressen, wie wichtig es wirklich uns ist, dass, was du gerade gesagt hast, dass wir einen Mehrwert für euch da draußen liefern. Weil ansonsten wären wir genau so wie so viele andere in unserer Branche, denen es tatsächlich, mit Verlaub, scheißegal ist, was der Mehrwert für Dritte ist. Das ist halt einfach bei uns genau das Gegenteil. Natürlich müssen wir auch Geld damit verdienen, logischerweise. Das ist ja unser Job. Aber in erster Linie geht es einfach wirklich darum, dass wir, es hört sich auch wieder so hochtrabend an, aber with great power comes great responsibility. Das ist einer der Gründungsgedanken, warum wir das hier gemacht haben. Weil wir gesagt haben, so die Gedanken, die wir irgendwie haben, die könnten wir mit anderen Menschen teilen und dadurch einfach halt irgendwie zum Denken anregen und einen Mehrwert schaffen. Und wenn wir das schaffen, dann ist es einfach wunderbar.
Das wäre natürlich jetzt eigentlich ein gutes Schlusswort gewesen, aber die eine letzte Frage machen wir jetzt noch.
Auch noch.
Ja, also nicht die allerletzte, aber die letzte vor der letzten. Servus ihr Lieben und danke, dass es euch gibt und ihr so seid, wie ihr seid. Ja, danke. Meine Frage bezieht sich auf die gute alte Hüfte. Ich spiele seit meinem 6. Lebensjahr Fußball und habe lange keinerlei Ausgleichssportarten gemacht.
Das willst du jetzt noch reinsprinkeln? Ist es nicht
ich dachte, die ist vielleicht schnell beantwortet, aber...
Sorry, dass ich jetzt hier so...
Vielleicht auch nicht.
Aber ich muss jetzt los. Also ich habe jetzt einen Call und einen Termin in der Innenstadt, also...
Call mit Mailand wieder. Ja, ich habe auch einen Call. Der Rob hat gerade geschrieben, wann wir den Link schicken.
Ja, schau.
Ja, es...
Sorry, aber ich muss hier abbrechen.
Wir machen das einfach so, wir knüpfen direkt an, dann machen wir als erstes hier die Frage und dann kümmern wir uns um die Frage vom Flo, weil da kann ich mir eben vorstellen, dass wir da ein bisschen länger drüber quatschen. Also ja, Thema für die nächste Folge ist gesichert.
Ich schaue es mir dann an.
Was in nächster Zeit auf euch zukommt, wir haben Gäste, Doc Eddy wird wieder am Start sein, Manolo kommt nächste Woche auf den Podcast, Plyos Q&A-Part, also Teil 2. Die nächsten Podcast-Themen, die sind alle schon in der Pipeline. Der Content fließt und fließt und fließt, Leute. Danke für eure Aufmerksamkeit, danke für eure Fragen, danke für euer tolles Feedback. Das wissen wir sehr zu schätzen und wir hören uns beim nächsten Mal. Okay, bye.
Bis bald.